ARD. Für mich ist das Altern eine Krankheit.
Ist die Gentherapie eine Wunderwaffe?
Sie wird eine Wunderwaffe sein, noch ist sie es nicht.
Medizin von morgen. Ein Podcast mit Hirschhausen und Adig. Heute, wenn wir gesund 120 werden.
Hallo Katharina.
Hallo Eckart.
Es kommt mir ewig vor, dass wir diesen Podcast machen, aber es ist ja gar nicht ewig.
Nein, es ist sogar noch richtig frisch.
Und für alle, die den frisch hören, Katharina Adig ist eine renommierte Wissenschaftsjournalistin. Sie ist Autorin, sie ist Hundebesitzerin und...
Ich bin auch renommierte Hundebesitzerin.
Ja, und vor allen Dingen ist sie renommierte Podcasterin, jetzt auch im Duo mit mir.
Ja, ich freue mich sehr. Eckart von Hirschhausen, wo soll man anfangen? Da, wo ich immer anfange. Du bist Arzt, Comedian, Wissenschaftsjournalist und Autor und jetzt auch ein Podcaster. Alle Folgen von Medizin von Morgen gibt es natürlich in der ARD Audiothek.
Ja, und wir wollen über die Ewigkeit reden heute. Wir sparen keine großen Themen aus. Wie alt möchtest du werden?
Ich habe mir überlegt, mindestens so alt wie die Französin Jeanne Calment, die ist nämlich über 122 Jahre alt geworden.
Ich weiß gar nicht, ob ich 122 werden möchte, aber ich möchte vor allen Dingen gesund alt werden und ich möchte auch glücklich alt werden. Und da ist die erste frohe Botschaft hier in unserem Podcast, unser Bild über das Älterwerden ist total falsch und verzerrt. Nicht nur medizinisch, sondern auch psychologisch. Denn ich habe mit dem Professor Tobias Esch darüber auch sogar ein Buch geschrieben, Die bessere Hälfte. Die meisten Menschen sind in der zweiten Lebenshälfte zufriedener als in der ersten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann beginnt die zweite Hälfte? Wenn man nicht genau weiß, wie lange es insgesamt dauert, weiß man auch nicht, wann die Halbzeit ist. Aber ich bin ziemlich sicher, ich werde dieses Jahr 57. Wahnsinn, dass ich in der zweiten Hälfte bin. Du bist, darf man das fragen, ist sehr uncharmant?
Nö, gar nicht. Ich bin bald 43.
Gut, wir merken schon, das Thema hat einige Tabus und hat aber auch Riesenchancen. Bei der Medizin von morgen ist natürlich die uralte Frage, werden wir irgendwann unsterblich? Und was sagt da die Forschung?
Nein.
So einfach?
Nicht ganz so einfach, aber ich würde das als die Quintessenz der ganzen Recherche bezeichnen. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm.
Da sprichst du einen spannenden Punkt an, weil der Wunsch, unsterblich zu werden, ist ja uralt. Und
ja.
Jede Zeit, jede Zivilisation, jede Kultur hat so ihre eigenen Antworten. Entweder geht's im Jenseits erst richtig los, das ist die eine Vertröstung, oder es gibt eben irgendeinen Glauben, dir nur irgendein Ritual, der dir die Ewigkeit verschafft, oder irgendwas, was du kaufen kannst.
Also gerade was so die sichtbaren Alterserscheinungen betrifft, da gibt es ja wirklich laute Heilsversprechen und Wundermittel, für die man auch sehr viel Geld ausgeben kann.
Ja, das ändert sich nicht, weil wir hatten bei Quiz des Menschen mal diese Apothekenverzeichnisse. Man konnte noch in den 20er Jahren Mumienpulver in einer deutschen Apotheke kaufen.
Hat man auch mit das dem geschnupft oder?
Ja. Ich glaube, es war so teuer, man hat sich einfach in den Schrank gestellt und gedacht, oh, die Mumie ist ja auch irgendwie alterslos geworden, aber erst nach ihrem Tod. Nein, es gibt wirklich so viel Quatsch. Was würdest du sagen, ist im Moment so unser Snake Oil, unser Schlangenöl?
Ganz eindeutig Hyaluron.
Bullshit Bingo. Hyaluronsäure ist das Anti-Aging-Wundermittel.
Ja, super spannendes Feld. Vor allem sieht man es einerseits auf Cremes natürlich, aber auch als Nahrungsergänzungsmittel, weil Hyaluronsäure ist tatsächlich ein super wichtiger Stoff im Bindegewebe, in den Zellmembranen. Es ist so ein bisschen wie so ein Schmiermittel für den gesamten Bewegungsablauf. Deswegen erstmal plausibel, dass Hyaluron irgendwas Gutes bewirkt. Was allerdings überhaupt nicht erwiesen ist, ist, dass man von diesen Nahrungsergänzungsmitteln, die das erhalten, irgendwelche gesundheitlichen Vorteile erhält. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Werbung mit diesen Versprechen bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei Lebensmitteln verboten.
Ja, ich habe mich ja lange auch mit diesem Thema Wunder und Wunderheilmittel beschäftigt und älter werden. Wir kommen natürlich auch noch zu den Dingen, die wirklich was bringen, aber diese Bullshit und Geldmacherei, die hat ja zum Beispiel auch, wenn man mal psychologisch dran geht, sowas letzten Endes Animistisches, also im Sinne von, ich verleibe mir die Jugend von einer Pflanze oder auch, es gab mal eine ganze Zeit lang so Frischzellenkuren. Mhm. Das waren irgendwie aus Embryonen hergestellte Frischzellen. Und ich denke, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Mhm. Und da ist natürlich auch nichts dran gewesen. Woher soll denn auch jemand, der das kauft, wissen, dass natürlich im Magen das alles zersetzt wird? Also Hyaluronsäure, jetzt um nur mal zu erklären, warum wir sicher sind, dass das Quatsch ist, ist ja auch eine Aminosäure, ist ein Eiweißstoff. Und was passiert mit denen, wenn wir die schlucken? Die werden zersetzt. Das heißt, nicht nur gibt es keine Langzeitwirkung nachgewiesen, aber auch die Kurzzeitwirkung ist maximal unplausibel. Und da muss man fairerweise sagen, ein guter Teil der Medizin war immer das Geschäft mit Hoffnung machen. Wir machen ständig sozusagen in der Medizin auch einen Nährboden für falsche Versprechungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier recherchiert haben und dass wir auch mal die Wissenschaft, die Statistik zu Rate ziehen. Was ist denn realistisch für uns beide? Wie alt können wir denn Stand heute werden? Katharina, ich habe hier eine geniale Internetseite, die kann jeder, der das hört, auch frei benutzen. Die heißt Population.io, die Weltbevölkerungsuhr. Und soll ich mal eingeben, was dein Geburtstag ergibt?
Ja,
oder willst du meinen eingeben? Ich will es eigentlich gar nicht selber von mir wissen.
Okay, ja, dann überlass das doch mal mir.
Man gibt dann sein Geburtsdatum ein, das Land, in dem man lebt und männlich oder weiblich.
Das habe ich gemacht und ich drücke jetzt hier auf Go.
Genau. Wie lange habe ich noch? Kommt der Jazzmusiker zum Arzt und sagt, der Arzt, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, Sie haben nur noch eine Woche zu leben. Und der Jazzmusiker sagt, wovon denn? Jetzt müsstest du ein bisschen lachen, aber du warst abgelenkt.
Entschuldigung, aber ich weiß nicht.
Das sagt immer mein Jazzmusiker, wenn er mit mir auf Tour ist.
Oh, das ist aber sehr konkret.
Sag.
Eckart von Hirschhausen. Wir schätzen, dass Sie als durchschnittlich gesunder Weltbürger, der du ja bist, bis zum 26. Februar 2048 leben werden.
Das ist ja doof. Die Charité-Serie geht ja bis 2049.
Das heißt, wir werden nie erfahren, ob es sich
das alles stimmt oder nicht.
So. Genau.
Aber habe ich nicht als Deutscher ein bisschen länger?
Ja, als Deutscher hast du bis zum 9. März 2052 und du wirst 85 Jahre sein.
Dass wir in Deutschland älter werden, hat ganz viele verschiedene Gründe. Zum einen ist tatsächlich eine der großen Faktoren in der Gesamtlebenserwartung die Säuglingssterblichkeit. Also wir haben ja in der Doku Medizin der Zukunft eine Geburt gefilmt in der Charité. Und wenn du dir vorstellst, ein 100-Jähriger und jemand, der bei der Geburt stirbt,
ja,
in der Schnittmenge senkt das die Lebenserwartung für alle. Und deswegen ist das Senken von der Säuglings- und der Muttersterblichkeit ein großer Faktor gewesen. Mehr Hygiene, aber zum Beispiel auch Dinge wie der Kühlschrank. Das klingt banal, aber früher sind viel mehr Menschen an Magenkrebs gestorben, weil sie mehr verdorbene Sachen gegessen haben. Und natürlich auch die Tatsache, dass ich sehr friedlich aufgewachsen bin. Den Stress, den wir haben, den machen wir uns ja im Moment maßgeblich selbst. Und andere Länder haben völlig andere Lebenserwartungen, auch immer gemessen an den Ressourcen, die man hat. Lebenserwartung innerhalb von Deutschland ist auch krass unterschiedlich verteilt. Zum Beispiel zwischen den ärmsten und den reichsten Leuten um 10 Jahre. Mhm. 10 Jahre ist viel.
Peinlich ist das.
Das ist super peinlich für so ein reiches Land, dass wir es nicht hinkriegen. Ein Schlüssel in der Zelle sind die sogenannten Telomere. Das ist so eine Art Zündschnur des Lebens. Ja, was ist denn das eigentlich? Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Infospritze.
Ich glaube auch.
Die kleine Infospritze. Chromosomen sind wie kleine Pakete, die unsere Erbinformationen enthalten. Darin steht dann unter anderem, wie wir aussehen und wie unser Körper funktioniert. Während der Zellteilung geben die Chromosomen diese Informationen an alle neuen Zellen weiter. An den äußeren Enden der Chromosomen liegen die sogenannten Telomere. Die kann man sich so vorstellen wie die Schutzkappen am Ende eines Schnürsenkels. Nur, dass sie in diesem Fall die Chromosomen schützen, damit diese sich bei der Zellteilung nicht abnutzen oder aneinander kleben. Mit jeder Zellteilung werden die Telomere ein bisschen kürzer, bis sie so kurz sind, dass die Zelle aufhört, sich zu teilen. Vereinfacht kann man also sagen, je kürzer die Telomere, desto höher das biologische Alter.
Ich stelle mir die Telomere so ganz bildhaft vor, so wie so die Zündschnur des Lebens. Mit jeder Zellteilung wird so ein bisschen was abgehobelt davon und irgendwann ist diese Zündschnur aufgeraucht und dann geht die Zelle in die Apoptose, in den programmierten Zelltod. Und was ich da spannend finde, ist, dass Altern und Sterben eben kein Abfallprodukt der Evolution ist, sondern eigentlich gewollt ist von der Natur. Wir müssen an irgendwas sterben, damit wir Platz machen für die nächste Generation. Also das ist ein bisschen persönlich kränkend, aber die Evolution hat kein Interesse an dir als Individuum, als Person. Sie hat ein viel größeres Interesse daran, dass die Art erhalten bleibt. Und deswegen ist ein ewiges Leben eigentlich von der Natur nicht vorgesehen, weil das Leben muss sich durch Versuch und Irrtum, durch Mutation und Selektion weiterentwickeln können. Und irgendwann sollst du deiner Enkelgeneration nicht mehr im Weg stehen. Also in den Genen haben wir zwei Imperative, zwei Forderungen, vermehr dich und verzieh dich.
Aber manche wollen es vielleicht nicht hören oder wittern ein Geschäft darin, Menschen vorzugaukeln, dass sie doch dagegen ankämpfen können oder dass man diesen Prozess ausbremsen kann.
Ja, seit man diese Telomere entdeckt hat, geht natürlich die Fantasie bei einigen durch die Decke. Kann man diesen Prozess nicht genau an dieser Stelle stoppen? Und da habe ich mit einer amerikanischen Frau gesprochen, Liz Parrish, die meint, den Schlüssel jetzt zu haben, den Menschen unsterblich zu machen. Und ja, ich habe überlegt, fliege ich dahin oder nicht? Dann dachte ich, nee, eigentlich ist das im 21. Jahrhundert ja auch mit einem digitalen Interview möglich. Und dann habe ich sie auch vor die Kamera gekriegt beim Zoom-Call. Und ich wusste wirklich nicht genau, was ich von der halten soll. Aber wir hören mal rein, was diese Frau so erzählt.
So in 2015, im Jahr 2015 habe ich aus humanitären Gründen zwei Gentherapien an mir ausprobiert, die das biologische Altern auf der Ebene der Zelle behandeln. Eine von ihnen verlängert die Telomere an den Enden der Chromosomen. Diese verkürzen sich, wenn wir älter werden und wenn sich unsere Zellen teilen.
Aus humanitären Gründen.
Ja, gut, dass du da einhakst, weil die hat eine Art zu sprechen gehabt, wo ich wirklich mich immer wieder so kneifen musste und denke, ey, was erzählt die mir gerade? Die will die Menschheit retten, aber bietet eine Therapie an für irgendwie über den Daumen 400.000 Euro oder Dollar. Mhm. Und die macht die dann in Kolumbien, weil in Amerika ist es nicht zugelassen. Und die nimmt irgendwelche reichen Leute mit diesen Wahnsinnsversprechungen in die Pampa und spritzt ihnen irgendwas, was völlig intransparent ist, was sie da tut.
Ich wollte gerade fragen.
Und redet groß von humanitären Gründen.
Aber wie genau soll das denn funktionieren? Also wie kommt sie an die Telomere? Was genau, wie ist der Wirkmechanismus?
Sie meint, sie hat da so ein Enzym, die Telomerase, und die muss man dann stoppen und so weiter und so fort. Also es ist in meinen Augen totaler Bullshit. Und wenn er dann noch sagt, ja, ich mache das aus humanitären Gründen, aber bitte vorher erstmal 400.000 Dollar überweisen, dann sind drei Glocken an.
Ja, aber ich finde das Spektrum so in der Altersforschung schon interessant. Also man hat auf der einen Seite solche Glücksritterinnen wie jetzt Liz Parrish. Dann gibt es auch zum Teil sehr bizarr anmutende Experimente. Also das hat man ja schon sehr früh gemacht. Mittlerweile ist es zumindest in Europa, glaube ich, verboten, dass man eine junge und eine alte Maus aneinander näht. Also dann ist wirklich der Blutkreislauf verbunden und man sieht, dass die alte Maus ganz stark davon profitiert.
Es ist ja wirklich so, dass da offensichtlich im Blut irgendwelche Wachstumshormone oder irgendwelche Entzündungsmediatoren eine Rolle spielen, die man sich sozusagen einverleibt.
Ja, und trotzdem ist aber der Jungbrunnen, den man sich erhofft, so noch nicht gefunden. Also es gibt interessante Experimente mit Stammzelltherapien. Das ist aber alles noch im Bereich der Grundlagenforschung. Woraus es wirklich ganz interessante Hinweise gibt, ist insbesondere das Thema Kalorienreduktion. Da gibt es Studien mit Fadenwürmern. Und es ist ja klar, niemand würde jetzt versuchen, dieses Forschungsergebnis auf das Menschenleben übertragen zu wollen. Wenn man jetzt aber ein Mausmodell sich ansieht oder eben auch gerade Rhesusaffen, die uns ja auch genetisch relativ nah sind, dann zeigen sich erste Hinweise in der Gesamtbetrachtung aller Studien, dass die Kalorienreduktion, also etwas weniger zu essen möglicherweise eine positive Wirkung auf unseren Alterungsprozess hat.
Das finde ich auch ziemlich plausibel. Also, ich bin kein Fadenwurm, zum Glück. Aber wenn man die sehr hungrig lässt, statt fett werden lässt, leben die tatsächlich länger. Nun muss man aber sagen, auf Englisch heißt es, there's no such thing as a free lunch. Es kommt nichts umsonst. Du kriegst nie wirklich eine Mahlzeit ohne langfristig eine Gegenleistung. Und wenn man die Mahlzeit weglässt, dann denkt der Fadenwurm, sofern er überhaupt sich was denkt, oh, jetzt ist eine Notzeit, jetzt fahre ich mal meinen Stoffwechsel runter. Und was dann passiert ist, er stellt auch seine Fortpflanzung ein. Das heißt, wenn der Sinn der Evolution vermehr dich und verzieh dich ist, verzichtet er erstmal auf das vermehr dich, damit er sich nicht gleich verziehen muss. Und das kennt man in einer anderen Form ja auch bei Menschen. Also Menschen mit Magersucht zum Beispiel, Frauen werden dann auch unfruchtbar. Die stellen dann ihre Periode ein. Männer stellen dann ihr Wachstum ein und so weiter und so fort. Also dieses Notprogramm zu aktivieren, da ist was dran. Und jetzt ist die spannende Frage, wo ist dieses Optimum zwischen den Körper in einen Alarmschock setzen und wir wissen ja auch aus der Pandemie der Adipositas, dass zu viel Essen auf alle Fälle das Leben ebenfalls verkürzt. Aber ich bin ja großer Fan von diesem Intervallessen, dass man nicht den ganzen Tag rund um die Uhr frisst, sondern dem Körper auch mal Zeit gibt, in der Zelle aufzuräumen. Und da gibt es tatsächlich Hinweise, dass diese Kalorienreduktion auch was mit dem Rhythmus zu tun hat, indem sich der Körper in den Zellen sozusagen von den ganzen Abfallprodukten, die da zwangsläufig immer entstehen, auch befreien kann.
Spannend. Vor allem, wenn man sich überlegt, was das Bauchfett, das ist ja nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur da, sondern das macht was.
Weniger essen ist gesund im Sinne von dieses Bauchfett reduzieren, denn das ist ein ständiger Unruheherd praktisch im Körper, um diese Entzündungsvorgänge, das weiß man heute ziemlich gut, spielen bei vielen chronischen Erkrankungen eine Rolle, sei es bei Arteriosklerose, bei der Gefäßverkalkung oder eben auch bei der Demenz.
Was würdest du eigentlich sagen, wann fängt Altern an?
Puh, medizinisch betrachtet schon ziemlich bald nach der Pubertät. Weil,
tatsächlich?
Ja, also spätestens ab 20. Und die Frage ist aber auch, gucken wir immer nur auf sozusagen die Biologie des Alters oder auch auf die Psychologie? Weil, mal salopp gesagt, das Dümmste, was uns passieren könnte, ist, dass das funktioniert mit dem Anti-Aging.
Mhm.
Weil wir ja einen Körper und einen Geist haben und zwischen dem Blutkreislauf und dem Hirnkreislauf gibt es diese berühmte Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, nicht alles, was auf den Körper wirkt, wirkt dann auch gleichzeitig im Hirn. Und stell dir mal vor, dein Geist wird automatisch älter, dein Körper wird wieder jünger. Irgendwann kommst du rückwärts in die Pubertät, im Kopf ist aber Demenz, du kannst plötzlich wieder, weißt aber nicht wozu. Ist das irgendwie ein erstrebenswerter Zustand?
Klingt für mich nicht so. Ich fand es tatsächlich interessant, weil es für mich eine neue Information war, dass das Altern schon ab dem 20. Lebensjahr einsetzt. Und ich habe mir nochmal angeguckt, was man eigentlich so unter Altern genau versteht. Also natürlich denkt man erstmal an Falten, man denkt an demenzielle Veränderungen und so weiter. Aber es fängt viel früher an, dass wir zum Beispiel weniger Lungenbläschen haben und dadurch auch ein geringeres Lungenvolumen. Die Anzahl der Haarzellen in der Gehörschnecke sinkt, was dazu führt, dass wir insbesondere die hohen Töne zunehmend schlechter hören.
Hä?
Genau so. Im Alter von 25 Jahren schon nimmt die Fruchtbarkeit bei Frauen ab und der Testosteronspiegel bei Männern sinkt. Und wenig später vermindert sich auch die Spermiendichte bei Männern. Also ab dem 30. Lebensjahr geht's zurück. Und natürlich sind das auch Dinge wie Knorpelelastizität, Bandscheiben und so weiter. Das spürt man ja auch schon häufig um das 40. Lebensjahr herum. Und wenn man sich diese ganzen Punkte anguckt, die jetzt so zum Altern dazugehören, fällt es für mich auch immer schwerer zu glauben, dass es so die eine Wunderwaffe gibt, die uns vor all dem bewahren soll.
Wenn wir denken, wir werden automatisch, je älter wir werden, mit der Medizin von morgen immer unsterblicher, sollten wir auch mal gucken, was braucht es denn für die Gesundheit auch an wirklich Grundlagen? Was ist mit sauberer Luft? Was ist mit sauberem Wasser? Was ist mit erträglichen Temperaturen?
Es gibt einfach doch Flaschenhälse jenseits der Medizin von morgen, die unser Lebensalter in den nächsten Jahren einfach begrenzen werden.
Ja, da habe ich mit Claudia Treidel-Hoffmann gesprochen. Sie ist Umweltmedizinerin, sie ist auch Hautärztin. Sie kann wunderbar erklären, warum auch Allergien zum Beispiel gerade zunehmen. Und sie ist eine der Beraterinnen der Bundesregierung bei den Hitzeschutzplänen. Weil sie sagt, und da gibt es auch große Gutachten zu, vom WBGU, vom Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen, wirklich auf höchstem wissenschaftlichen Niveau, Hitze wird nach vorn raus das große Gesundheitsrisiko. Und warum das so ist, das hat sie mir in einer Sauna erklärt.
Was müsste denn die Politik heute tun, damit Menschen in 25 Jahren nicht schutzlos auch im Gesundheitswesen an diesen kombinierten Bedrohungen aus der Umwelt sterben?
Also erstmal diesen Präventionsgedanken ganz nach oben bringen, ja, und das natürlich auch in die Köpfe der Medizinerinnen und Mediziner reinbringen. Und der andere Punkt ist natürlich, wir müssen auch jetzt schon die Krankenhäuser der Zukunft bauen. Ja. Es gibt ja jetzt schon Menschen, Ärztinnen und Ärzte, die während der Hitzeperiode unter Bedingungen arbeiten, wo der Arzt, die Ärztin, die Pflegerin selbst krank werden, weil es so heiß ist. Das heißt also, wir haben Gebäude, die gar nicht für diese Hitzeperioden ausgelegt sind.
Also dieses Gespräch hat mich echt schwer beeindruckt, weil die Dimensionen mir, obwohl ich mich damit schon lange beschäftige, so deutlich nicht klar war. Und ich glaube, wir fangen erst an zu realisieren, wenn wir ständig sozusagen auf Medikamente schauen, was bringen die für die Langlebigkeit oder auch Nahrungsergänzung oder was es auch sonst alles gibt, was die Leute tun. Das Offensichtlichste ist, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde.
Was ich dabei so erstaunlich finde, ist, wir reden ja bei dem Thema viel über solche Telomertherapien oder was die Medizinforschung in Zukunft uns da alles bringen kann. Aber solche Themen werden ja dann doch oft vernachlässigt, obwohl sie eine sehr große Wirkung auf unsere Lebenserwartung haben.
Total. Es ist aber auch Teil des wissenschaftlichen Betriebes mit so einem Thema, gewinnst du erstmal keinen Blumentopf.
Nee.
Ja, weil das ist eben das, was man Public Health, öffentliche Gesundheitsvorsorge nennt. Und dazu gehört zum Beispiel Städte begrünen, Städte mit Luftdurchzug auch zu kühlen. Es gibt uralte Windtürme in asiatischen Ländern, die dieses Prinzip von Transpiration, also von Wasser verdunstet und entzieht Wärme, genial nutzen seit über 1000 Jahren. Und wir bauen immer noch mit Stahlbeton, der sich in der Sonne aufwärmt und nachts nicht abkühlt. Und das, was mich auch eben umtreibt, ist der ganze Einfluss auf seelische Gesundheit. Wir wissen alle, wie gesunder Schlaf auch für ein langes, gesundes Leben wichtig ist. Du kannst dann gut schlafen, wenn du nachts abkühlst. Wenn es aber draußen diese tropischen Nächte gibt, wo man nicht runterkühlt, es ist enorm belastend. Unser Hirn funktioniert nicht. Und was Claudia Treidel-Hoffmann auch erzählt hat, auch ein gesunder Mensch kann durch Hitze zu Schaden kommen.
Zum Beispiel hatten wir bei uns in der Notaufnahme einen jungen Mann, der als Dachdecker den ganzen Tag auf der schwarzen Dachpappe draußen arbeitete. Draußen waren es 35 Grad. Und dann wurde er schon so ein bisschen schwummrig, ist gerade noch so vom Dach runtergekommen und wurde dann eingeliefert mit einer Kerntemperatur von 42 Grad. Und diesen Menschen, diesen jungen, völlig gesunden Menschen, haben wir dann an dem Tag wirklich verloren, weil da im Körper nichts mehr funktionierte. Gerinnungssysteme funktionierten nicht mehr und er ist dann leider gestorben. Und das kann ich schlecht vergessen, weil er am Morgen gesund war und am Abend tot.
Ist deprimierend, oder? Morgens gesund aus dem Haus und nachts tot.
Ja, es ist wirklich.
Und mit keinem intensivmedizinischen Besteck, mit keinem Trick der Medizin, weder heute noch morgen, heilbar, weil, und das muss man sich immer wieder klar machen, wir Menschen haben ein biologisches Limit. Wir haben vorhin gesagt, wir können vielleicht 120 Jahre werden, aber was innerhalb dieser 120 Jahre immer gilt, die Körperkerntemperatur darf nicht über 42 Grad kommen. Warum? Weil Eiweiße da ihre Form verändern, die denaturieren. Ja? Jeder, der schon mal ein Ei gekocht hat, kennt das Phänomen, du nimmst ein rohes Ei, legst es in warmes Wasser, das Ei wird hart. Und wenn das Wasser wieder abkühlt, bleibt das Ei hart. Das heißt, es hat irreversibel für immer seine Form verändert. Warum? Weil das Eiweiß stockt. Und aus dem harten Ei wird auch nie mehr ein Küken. Dieses Ei hat für immer seine Chance auf Leben vertan, verloren. Warum erzähle ich das? Das Ei besteht aus Wasser, aus Fett und aus Eiweißen. Dein Körper und insbesondere unser Hirn besteht aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Und wir kommen an dieser biologischen Verfasstheit unseres Körpers mit keiner Medizin der Welt vorbei. Ja? Wir sind biologische Wesen und wenn wir das nicht respektieren, wird dieses 21. Jahrhundert, egal was wir für tolle Verfahren noch erfinden, wird ein verdammt hartes für sehr, sehr viele Menschen.
Was uns irgendwie auch wieder zurückbringt zu der Frage, wie wir eigentlich im Alter leben wollen. Und zum Beispiel auch zu der Frage, wer uns dann pflegen wird.
Ja, weil auch wenn man Anti-Aging rauf und runter irgendwie im Drogeriemarkt sieht, Fakt ist, wir haben ja heute schon ganz, ganz viele ältere Menschen. Wir haben die ganzen Boomer, also ich bin Jahrgang 67. Wir werden auch in den nächsten 15, 20 Jahren vorhersagbar pflegebedürftig. Und es fehlen heute schon im ganzen Gesundheitswesen viele hunderttausend Leute. Und es gibt seriöse Analysen, dass bereits in 10 Jahren, also 2035, jede dritte Stelle im Gesundheitswesen nicht mehr zu besetzen sein wird. Ist Hammer, oder?
Glaubst du eigentlich an Pflegeroboter? Glaubst du, dass du noch Pflegerobotern begegnen wirst?
Ich wünsche es mir nicht. Nee, ich möchte mit jemandem reden. Ich möchte mit jemandem in die Augen gucken können. Ich möchte auch immer noch eine menschliche Humanmedizin hochhalten. Und deswegen fände ich zum Beispiel mega wichtig, dass alle am Ende ihrer Schulzeit auch ein Pflegepraktikum machen oder ein soziales Jahr vielleicht auch. Weil wir werden mit Pflegefachkräften nach vorne raus überhaupt nicht den Bedarf, den wir haben, decken können. Wir müssen also viel stärker dahin, was können wir in der Hausgemeinschaft machen, was können wir in der Nachbarschaft machen, was können Menschen auch vielleicht mit so einem Zeitkonto füreinander machen. Das heißt, es gibt auch gute Studien darüber, dass wer schon mal jemand anders gepflegt hat, später, wenn er selber bedürftig ist, auch leichter Pflege annimmt. Also ich glaube, im besten Fall wird die Medizin von morgen, was unsere Langlebigkeit angeht, auch eine solidarische sein. Aber es kann natürlich auch genau zur Spaltung der Gesellschaft und in den armen und den reichen Medizinsystem gehen.
Ich finde ja die Modelle auch spannend, wo sich Leute zusammentun aus verschiedenen Generationen. Das ist sicher nicht für jeden Menschen das Richtige, aber du hast in der Doku da einige ganz inspirierende Begegnungen gehabt.
Total, das werde ich nie vergessen. Das ist sehr rührend gewesen. Ich war in Weimar. Das ist interessanterweise auch ein ehemaliges Krankenhaus, was man nicht mehr braucht. Und dann wurde es in so ein Mehrgenerationenprojekt auch genossenschaftlich organisiert. Da haben Leute sozusagen ihr Erspartes eingebracht und dann gehört es ihnen gemeinsam. Und da wohnen junge Familien mit Kindern, da wohnen alte Menschen. Es wohnen auch Menschen dort, die selber schon krank sind. Und es ist kein Pflegeheim, aber die Menschen sind sehr viel füreinander da. Und da gab es ganz viele rührende Begegnungen und wir hören einmal kurz rein.
Meine eigene Gesundheit ist nicht gut. Also ich habe metastasierten Brustkrebs. Vor 3 Jahren war die erste Diagnose und die Metastasen gehen halt nicht mehr weg. Also ich bin ständiger Behandlung und es ist auch immer ein Auf und Ab. Jeder Tag ist anders.
So eine chronische Erkrankung raubt einem doch auch wahnsinnig viel Kraft. Ja, wo tankst du hier Kraft?
Wo tanke ich hier Kraft? Überall. Es ist dadurch, dass ich nicht mehr arbeite, dass ich berentet bin mittlerweile, kann ich mir genügend Zeit holen, um Luft zu holen. Ich kann früh ausschlafen, ich setze mich raus, ich gehe mit dem Hund weg. Wir haben einen kleinen Hund. Ich gehe mit dem Hund spazieren. Das gibt mir ganz viel. Und dann trifft man hier Nachbarn. Man hat immer irgendjemand, mit dem man mal einen Plausch halten kann. Also wenn ich sage, ich gehe mal eine halbe Stunde weg, ist es meistens eine Stunde, weil man irgendwelche Leute trifft, die man kennt, mit denen man halt noch quatscht. Und das finde ich wunderschön. Das ist herrlich hier. Also für uns ist wirklich das Paradies.
Dieses Gespräch hat mich echt beeindruckt, weil dadurch, dass die Menschen dort zusammen wohnen, ganz viele Dinge möglich sind, ohne dass ständig sozusagen Hilfsleistungen von außen dazukommen müssen. Und das ist für mich auch Medizin von morgen, nämlich eine soziale Medizin, ein Miteinander, was ja auf Tausch, auf Geben und Nehmen und nicht alles im Minutentakt irgendwie von einem Profi erledigen lassen. Das hat keine Zukunft, diese Art und Weise, wie wir Pflege im Moment organisieren.
Und du sagst ja auch immer, dass Einsamkeit schlimmer ist als
15 Zigaretten?
Ja, ja, genau, das ist, irre. Ist der Vergleich.
Weil wir haben ja am Anfang unseres Podcasts, dieser Folge, auch gesagt, eigentlich kann die Lebenszufriedenheit auch unabhängig von dem körperlichen Zustand über die zweite Lebenshälfte noch wachsen. Und das ist erstmal eine total schöne Idee. Unser Bild vom Älterwerden ist nämlich sehr stark geprägt von unseren eigenen Ängsten und auch von, wie alt sein früher war. Mhm. Also wenn du dich erinnerst, jemand, der 60 war, in meiner Kindheit war ein alter Mann oder eine alte Frau. Nun haben viele da auch in der Generation sehr viel härter gearbeitet. Die hatten auch noch Kriegserfahrungen, hatten Mangel, hatten Geflüchteten, Schicksale und, und. Und ich bin in 3 Jahren 60 und ich glaube, dass ich dann weit weg bin von dem, was ich mir unter einem 60-Jährigen immer vorgestellt habe. Und das ist sozusagen auch wichtig, dass wir die Krankheitsjahre möglichst verdichten und nach hinten schieben, weil die meisten Menschen wollen ja nicht absolut dieses Alter erreichen, 85 oder 95 oder 120, sondern sie wollen möglichst viele gute Jahre haben. Und da ist einer der ganz, ganz großen Schlüssel immer das soziale Miteinander. Und das kannst du sogar bis hinein in die körperliche Gesundheit messen.
Eine große Sorge, die ja viele Leute mit ihrem eigenen Alter verbinden, ist ja die Angst davor, dementielle Veränderungen zu bekommen, also möglicherweise Alzheimer zu entwickeln. Und dazu finde ich die Studienlage insofern ganz interessant, als dass man jetzt nicht sagen kann, wer sehr viel Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt oder jede Woche 20 Kilometer läuft, ist davor geschützt, sondern es ist eher so eine Art Dreiklang zwischen einer gesunden Ernährung, Bewegung, aber auch sozialer Interaktion.
Also auf eine kuriose Art und Weise kommen wir wieder zu dem zurück, was auch die alten Griechen sagten. Ein Leben im Maß. Nicht rauchen, viel bewegen, viel Gemüse, aber vor allen Dingen auch erwachsen werden und Kind bleiben. Lebensfreude.
Ich finde, das klingt nach einem Schlusswort.
Ich bin nicht gut in Schlussworten. Sag du, wie es weitergeht.
Es geht in der nächsten Folge um Krebs. Und das klingt natürlich erstmal erschreckend, aber wir sprechen insbesondere darüber, warum der Krebs möglicherweise schon bald seinen Schrecken verlieren könnte.
Und eher eine chronische Begleiterkrankung wird als eine Todesdrohung. Und wir können jetzt schon ein bisschen spoilern, das, was wir zur Langlebigkeit gesagt haben, nämlich nicht rauchen, bewegen, Gemüse, viel Lebensfreude, viel Gemeinschaft und Sinnhaftigkeit, das gilt auch alles in der nächsten Folge.
Ich freue mich drauf.
Muss der, weil Lebensfreude ist ja Teil des Prinzips.
Ist Teil des Vertrags.
Ich freue mich auch einfach, weil es gesund ist.
Ob man das nun will oder nicht, sei dahingestellt. Aber mal angenommen, wir könnten ewig leben. Was wäre dann? Im Podcast Mal angenommen denkt die Tagesschau Ideen in die Zukunft weiter und spielt in Gedankenexperimenten durch, was passieren könnte, wenn sie Wirklichkeit würden. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge, natürlich hier in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein.
Das war Medizin von morgen. Ein Podcast mit Hirschhausen und Adig. Eine Gemeinschaftsproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Moderation Katharina Adig und Eckhard von Hirschhausen. Redaktion Katharina Adig, Jennifer Timm, Katja Schmidt, Peggy Grunwald, Christina Henz, Jörg Simon und Carsten Möbius. Produktion Jürgen Hirschberger, Julian Engels und Nikolaus Löwe. Sounddesign Isabel Breiwisch, Michael Thaler und Markus Küssner. Sprecherin Marit Heske. Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek.